Wenn im Neuen Testament Jesus sich mit Schriftgelehrten unterhält, dann kommen manchmal so Formulierungen wie das Gesetz und die Propheten. Habt ihr nicht das Gesetz? Habt ihr nicht Mose gelesen? Also man kann Mose nicht lesen, man kann Ansgar nicht lesen. Ne? Also man kann hier Ansgar lesen, aber habt ihr nicht Mose gelesen? Da merkt ihr, dass diese Person oder der Name der Person eigentlich für etwas anderes steht. Und bei Mose ist klar, damit sind die 5 Bücher Mose gemeint, die wir zumindest im Bibelkunde jetzt schon behandelt haben. Aber wenn es von dem Gesetz die Rede ist, dann meint man auch die 5 Bücher Mose. Und im Grunde genommen das Gesetz, was hat das Alte Testament noch? Geschichtsbücher und Propheten. Aber Geschichte und Prophetie sind so, oder Prophetenhandeln sind so eng verknüpft miteinander, dass man das oft nicht unterteilen kann. Das heißt, wenn im Neuen Testament die Rede ist von das Gesetz und die Propheten, können wir in Kurzform sagen, das Alte Testament. Und nun gibt es Menschen, die sagen, das Gesetz, damit habe ich als Christ nichts mehr zu tun. Hat doch Christus erfüllt. Das hätte mir mal früher einfallen sollen. Dann hätten wir nämlich im Bibelkunde nicht bei 1. Mose angefangen, sondern wären zum ersten Geschichtsbuch oder zum ersten Propheten übergegangen. Hätten wir schon eine ganze Strecke gespart. Ne? Wozu diese Bücher lesen, wenn doch durch Christus das alles hinfällig ist? Oder macht sich der Referent gerade zu einfach? Bei manchen Gesetzen, ich habe jetzt leider gerade kein Messer da, aber wir stellen uns mal vor, dass dieser ungefährliche Löffel ein sehr gefährliches Messer ist. Was habe ich gemacht? Die meisten würden sagen, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden. Leute, das Gesetz ist hinfällig. Interessiert mich nicht, ist in Christus erfüllt. Ich kann ihn umbringen, habe ein Problem mit seiner Frau, aber Moment. Gehört dazu. Vogelhobel wird fallen Späne und solche Sprüche. Also, gilt das Gesetz nun oder gilt es nicht? Darf ich jemanden umbringen? Oder vielleicht doch nicht?
Da steht ja drin, du sollst nicht töten.
Ja, aber es gibt Leute, die sagen, das Gesetz ist durch Christus erfüllt. Ihr braucht jetzt nicht, das sind jetzt alles rhetorische Fragen und diese Stunde besteht zu 90% aus Fragen, weil ich euch an einer Stelle aus einer gewissen Ruhe herausholen will. Und ich gebe gerne zu, ich war auch in dieser Ruhe drin.
Aber diese Gesetze, die, auch wenn das jetzt heißt, es ist durch Christus erfüllt, aber diese Gesetze, die gelten doch fortlaufend.
Hältst du den Sabbat? Also ich glaube momentan...
Nee, Sabbat nicht, nee.
Aber es ist auch ein Gesetz.
Aber für den Juden.
Ach, das mit dem Morden gilt nicht für den Juden, das gilt für alle. Ich will dich jetzt nicht auf die Schippe nehmen. Wir sind genau in der Problematisierung drin, die ich erreichen will. Die 10 Gebote enthalten, du sollst nicht morden und du sollst den Sabbattag oder den Sabbat heiligen. Beides in dem gleichen Text. Beides die gleiche Zielgruppe. Und bei dem einen sagst nicht nur du, na, das mit dem Sabbat, das ist hinfällig. Und wenn ich den armen Lukas umgebracht hätte, hätte nicht nur das Strafgesetzbuch gesagt, du bist schuldig, sondern ihr hättet auch alle gesagt, hallo, so geht man unter Brüdern nicht miteinander um. Also, ihr merkt, wo es hingeht. Ich bringe noch ein paar andere Beispiele, einfach um so ein bisschen aufzumischen. Für Wenskis und ähnliche Freaks gibt es Fußnote 1 und 2. Nur für die. Ich will mit den beiden Fußnoten mir einen Vorwurf gleich nicht mehr anziehen, nach dem Motto, Ansgar, du hast ja den Dispensationismus gelehrt oder du bist ein Anhänger der Heilszeitentheologie. All das werde ich überhaupt nicht besprechen, weil es für jetzt nicht nötig ist. Aber wir stoßen hier nicht nur an eine Frage, wo man Ja oder Nein sagen kann. Also die Frage, gilt das Gesetz Volker? Er sagt Ja. Und gilt das Gesetz Brigitte? Sie sagt Nö. Okay, dann solltet ihr in unterschiedliche Gemeinden gehen. Ach, das tut ja schon wunderbar. Es ist nicht einfach, was wir jetzt machen. Und ich will ein Stück weit mit euch versuchen, einen Parcours abzufahren, eine gewisse Strecke, um zu merken, okay, das Argument bringt jemand, oh, das klingt gut. Dem werde ich mich künftig anschließen. Wie zum Beispiel, das gilt doch nur für die Juden. Dann werde ich sagen, ja, Komma, aber. Was ist denn mit dem Argument? Okay, was gibt es denn noch für Argumente? Ah, das Argument gefällt mir gut, das ziehe ich mir an. Und dann werde ich am Ende sagen, ja, ist auch nicht schlecht, aber. Steht am Ende des Skripts die Lösung? Nein. Also ihr werdet von mir, beim Sabbatgebot, wenn ihr genau hinguckt, findet ihr eine Lösung. Aber ich werde nicht für jedes alttestamentliche Gesetz eine Liste nachher präsentieren, nach dem Motto hier diese 631 Regeln, gilt noch, gilt nicht. Das werde ich nicht. Sondern ich will euch sensibilisieren. Ich will euch versuchen, dahin zu führen, dass ihr selbst in die Lage versetzt werdet, solche Fragen zu klären. Und nicht nur nach dem Rabbi fragt oder dem Pfarrer oder dem Pastor oder wie auch immer das Kind des Vortoners heißt, sagt mir, was ich tun soll. Denn ihr steht in eurer Beziehung zu Gott. Gott hat mit euch einen Bund geschlossen und ihr müsst euch fragen, okay, wie sieht's aus mit zwei verschiedenen Stoffe in meiner Kleidung? Darf ich das oder nicht? Muss ich reine Baumwollpullis tragen oder darf da vielleicht auch mit jemand anderes drin sein? Und da will ich mit euch durch. Aber ihr müsst mitarbeiten, ich gebe mir alle Mühe hier vorne, bis ich durchgeschwitzt bin, gebt ihr euch auch alle Mühe. Aber erwartet bitte nicht eine binäre Antwort, ja oder nein. Anneliese, du hast dich gemeldet? Hast du das Mikro? Das liegt wieder hier. Richtig. Ja, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Na du, ich brauch's nicht, ich habe ein angebautes Mikrofon. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wunderbar. Mit dem Bibelvers sind wir zwar um einen Bibelvers weiter, aber wir sind in der Frage noch nicht weitergekommen. Was heißt denn das jetzt? Aber wir wollen ja nicht gleich die Lösung vorwegnehmen. Ich bin jetzt auf Zeile 12, Problematisierung, obwohl wir schon mittendrin sind. Ein Beispiel, die kirchliche Diskussion um Homosexualität. Nicht ganz aktuell, schon ein paar Jahre kocht die. Ein Bischof wird im Jahr 2003 zitiert, wer die Auffassung vertrete, die alttestamentliche Ablehnung praktizierter Homosexualität sei heute für Christen verbindlich, müsse sich gemäß alttestamentlicher Weisung auch beschneiden lassen, die jüdischen Speiseregeln halten und die Kleider nach jüdischer Weise waschen. Ich will den Punkt nicht inhaltlich diskutieren, wir machen jetzt keinen Ethikkurs über Homosexualität, sondern das ist das, was ein führender Kirchenmann sagt. Wenn ihr, und ich glaube, die meisten von uns würden bei Homosexualität eher den Daumen nach unten machen, nach dem Motto, das möchte Gott nicht. Wenn ihr sagt, ihr seid gegen Homosexualität, dann müsst ihr euch auch, zumindest die Männer, beschneiden lassen. Dann müsst ihr euch die jüdischen Speiseregeln einhalten. Also bestimmte Tiere dürft ihr essen, andere nicht. Die müssen ganz bestimmt und bestimmte Art und Weise geschlachtet werden. Weil das ist doch alles Altes Testament. So ist seine Argumentation. Hat er recht? Zeile 18. Ist der argumentative Ansatz schlüssig? Kann man so rangehen und sagen, wenn du das eine Gebot nicht hältst, dann brauchst du die anderen nicht halten? Oder hatte Jesus nicht gesagt, wer das kleinste der Gebote übertritt, hat alle Gebote übertreten? Problematisierung. Aber nicht Theorie. Das ist das, was in der Idea Spektrum steht, falls ihr diese Zeitschrift kennt. Ja, das ist das, was rausgeblasen wird und wo der größte Teil der kirchlichen Christenheit hinterherrennt. Kein Fundament im Wort Gottes, kein Verständnis von, wie Gott denkt. Also folgt man solchen Aussagen. Und sie klingen doch erstmal logisch, oder? Na, wenn das eine nicht mehr gilt, beschneiden lassen wir uns alle nicht, denke ich, dann gilt das andere auch nicht mehr. Und dann regt sich ein innerer Widerstand in uns und jetzt sind wir gefordert herauszufinden, wie begründen wir das denn? Zeile 19. Ein Interview mit den Adventisten. Als Christen nehmen wir Gott als Geber der Gesetze ernst. Das Endergebnis des Ganzen, ich zitiere hier aus dem Buch Prediger und der hat über 11 Kapitel lang irgendwelche Untersuchungen gemacht. Und das Endergebnis dieser vorangegangenen Untersuchungen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun. Dürfen wir einfach sagen, dass dieses Gesetz, auf das sich Salomo hier bezieht, wirklich hinfällig ist? Der Prediger, höchstwahrscheinlich Salomo, sagt, halte Gottes Gebote. Und können wir jetzt sagen, nee, dieses Gebot gilt nicht mehr. Obwohl der Prediger Jahre seines Lebens darauf verwendet hat, nach Weisheit zu trachten, oder beziehungsweise die Weisheit hatte er schon, und er hat versucht, mit all dem Reichtum, mit all der Macht, die er hatte, das Leben absolut auszukosten und alle Gebote, die es so gibt, in Anführungsstrichen alle, zu übertreten. Und am Ende sagt er, ich hab's gemacht, und wisst ihr, was das Endergebnis ist? Wenn du ein richtiger Mensch sein willst, dann fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Summe meiner Untersuchung. Und wir treten heute auf und sagen, ja, Salomo, mag es sein, dass das so war bei dir, aber für mich gilt das nicht. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das fürchte Gott stimmt schon, aber das mit den Gebote halten stimmt nicht mehr. Der IDEA-Reporter Carsten Huhn hatte im Sommer 2007, typisches Sommerloch-Interview, mit dem Vorsitzenden der Siebenten-Tags-Adventisten, Klaus van Treek, ein Interview geführt. Was war geschehen? Huhn hatte sich gut über die Adventisten informiert, die in den letzten 25 Jahren von einer Sondergemeinschaft, wir würden sagen Sekte, zu einer vielleicht etwas sonderbaren Freikirche avanciert sind. Sie haben sich weiterentwickelt. Und er stellte harte Fragen. Zunächst zu besonderen Speisevorschriften. Also H ist dieser Herr Huhn, der Interviewer, und VT ist der van Treek, der Adventist. Frage. Bisher lehnten Adventisten den Genuss von Kaffee und schwarzem Tee grundsätzlich ab. Van Treek. Ja, wir legen viel Wert auf eine gesunde Lebensweise. Huhn. Gilt das Verbot von Alkohol noch? Van Treek. Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Adventisten abstinent leben. Auch Schweinefleisch wird von Adventisten gemieden. Ja, wir beziehen uns dabei auf Gebote im Alten Testament. Der Reporter. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4,3, diese Lügen erfordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch hat, gegeben hat, dass sie von denen, die an ihn glauben und die irgendwas vertippt haben, und Wahrheiten mit Dankbarkeit genossen werden. Also, er zitiert 1. Timotheus 4,3. Und die Antwort? Paulus erlaubt damit nur die den Juden zulässigen Speisen, aber kein Schweinefleisch. Dann ging es um, Zeile 41, um den Sabbat. Was ist für den heutigen adventistischen Glauben zentral? Antwort: Jesus Christus und die lebendige Beziehung zu ihm. Zudem sollen sich im Alltag die Früchte des Glaubens zeigen. Der Interviewer: Sie haben noch gar nicht das Halten des Sabbats genannt. Siebenten-Tags-Adventisten, ja? Also da steckt schon was drin in dem Titel der Gruppe. Und die Antwort heißt: Der Sabbat ist für uns ein ebenso wichtiger Punkt wie die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Muss ein Christ den Sabbat halten? Ihr merkt, der Interviewer kriegt nicht die Antwort, die er haben will, und bohrt und bohrt. Muss er den halten? Van Treek, lassen Sie mich zurückfragen. Muss ein Christ die anderen neuen Gebote halten? Jeder Christ lebt allein aus der Gnade und erhält die Gebote Gottes aus Liebe zu Gott. So ist es auch mit dem Sabbat. Also abgesehen davon, ob ein Reporter sich beliebt macht, wenn er so nachbohrt, das ist eigentlich der Tod für einen Reporter. Aber ihr merkt das Problem. Ja, im Alten Testament heißt es kein Schweinefleisch. Und es gibt, und jetzt lasse ich mal die ganze Sektendiskussion weg, es gibt Christen, die sagen, nein, das gilt für mich, dieses alte Gebot. Ich werde deswegen kein Schweinefleisch essen. Und bei den siebten Tagsadventisten, tatsächlich, da ist der Samstag der geheiligte Feiertag. Haben Sie recht oder haben Sie Unrecht? Also, Entschuldigung, ich nehme an, ihr alle esst Schweinefleisch. Und wenn ihr es nicht tut, dann nicht aus religiösen Gründen, sondern weil er das Zeug für ungesund haltet oder grundsätzlich kein Fleisch isst. Aber, ja, ihr könnt sagen, ja, samstags gehe ich zur Gemeindebibelschule, jetzt können wir das irgendwie biegen, dass das mit dem Sabbat noch passt. Aber was macht ihr an den anderen Samstagen? Auto waschen? Garten? Hecken beschneiden? Was auch immer man so macht. Hat er recht, hat er nicht recht?
Also ich habe jetzt gerade Römer 14 dazu gelesen, halt mit dem, dass der eine hält den einen Tag vor dem anderen, der andere hält jeden Tag gleich. So, also.
Also im Alten Testament steht, halte den Feiertag oder heilige ihn. Und im Neuen Testament, ich leite dich jetzt ganz bewusst in eine fiese Ecke, das ist aber meine Aufgabe hier. Im Neuen Testament steht, Römer 14 zum Beispiel oder Kolosserbrief, nö, der eine hält alle Tage gleich, der andere achtet bestimmte Tage, ist eigentlich völlig egal. Also gilt es nicht mehr. Also hat er Unrecht. Andere Meinung. Ich fange mit A an. A, B, C.
Ja. Es ist halt auch die Frage, wie man die Gesetze interpretiert. Ob man sich wirklich wortwörtlich daran hält oder einfach schaut, was war denn der Hintergedanke? Zum Beispiel an einem Sabbat. Was wollte Gott denn da speziell vom Volk, oder was sollte dem Volk denn damit Gutes geschehen? Jesus sagt ja, der Sabbat ist ja für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Also da merken wir ja eigentlich, dass es den Menschen irgendetwas Gutes tun sollte. Und da müsste man jetzt gucken, ja, ist man jetzt zwingend an einen Tag gebunden oder sollte man den Sabbat in Form von ich möchte mich auf Gott konzentrieren, ich möchte bewusst Zeit auch mit ihm verbringen und wo ich ihm die Ehre gebe, kann ich das nicht auch an einem anderen Tag machen.
Da stecken jetzt mehrere gute Gedankengänge drin und ich denke, manch einer findet sich da auch irgendwie wieder, bewusst oder unbewusst. Das eine war, ob es dann der Samstag oder der Sonntag ist. Ging es Gott darum, einen bestimmten Kalendertag? Die christliche Kirche hat irgendwann gesagt, wir nehmen den Sonntag. Also damals um Luther und Co. Die haben gesagt, okay, nachdem sie, wir definieren einen Tag, wo diese geistliche Sammlung stattfindet, das ist bei uns halt der erste Tag der Woche, der Sonntag. Die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwann in den 50er in den ersten Wochentag geändert, aber den Sonntag haben sie genommen und sagen, das machen wir, in Anlehnung an die ersten Christen. Geht es um den Wochentag, das war das eine, aber du hast noch einen anderen Gedanken mit reingebracht, der extrem verführerisch ist, zu sagen, ja, du musst überlegen, was war denn eigentlich Gottes Gedanke mit dem Gebot? Du musst es nicht wörtlich immer leben, sondern was war der Gedanke dahinter? Wir kommen nachher im Skript dahin. Ich sage nur, die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass das völlig willkürlich ist, was wir Gott unterstellen, was dann dabei rauskommt. Ich unterstelle dir das nicht, erst recht nicht bei diesem Gebot. Aber die Einehe, na, da wollte Gott damals soziale Sicherheiten schaffen. Heute leben wir aber in einer ganz anderen Zeit. Unsere Frauen, die gehen arbeiten und die haben eigene Einkünfte. Und von daher ist Polygamie okay. Das ist nicht meine Lehrauffassung. Und auch nicht mein Lebensstil. Aber mit so einer Argumentationsweise kommen wir ganz schnell überall hin. Oder Scheidung. Ja, früher war ja eine Scheidung für eine Frau eine wirtschaftliche Katastrophe, weil die war dann ohne Einkünfte und mit einem ganz miserablen Ansehen irgendwo da. Und da hat Gott geschützt. Heute gibt es die deutsche Rentenversicherung. Heute sind die Frauen zumindest in gewissen Management-Ebenen tätig. Die haben, weiß ich was, irgendwelche Regeln, wo sie einen Abstand oder, wie nennt sich das, Unterhalt von ihrem Mann bekommen. Von daher ist Scheidung heute ein ganz anderes Thema. Das passiert, wenn man sagt, da steht zwar was geschrieben, aber ich entscheide oder ich schlage vor, was Gott eigentlich gemeint hat. Und Gott schlägt sich die Hand an die Stirn und sagt, weiter weg von meinen Gedanken kannst du Krümel überhaupt nicht sein. Wir lesen mal weiter. Ich habe euch ein Potpourri von Bibelversen aufgeschrieben, ab Zeile 57. So ist also, schreibt Paulus im Neuen Testament, ein Mann, der die Gnade und die Erlösung oder Rettung aus Gnade betont. Er schreibt, so also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das ist eine wertschätzende Aussage über das Gesetz, oder? Vom Neutestamentler. Jesus, das hatte Anneliese vorhin schon angesprochen, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, also das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, das Gesetz wird nicht vergehen, noch nicht mal ein Strichlein wird vergehen. So ein kleiner Haken unter dem Buchstaben. Noch nicht mal der wird verloren gehen, sondern das Ding bleibt. Aber ich bin gekommen, es zu erfüllen. Ich löse es nicht auf, ich erfülle es. Nächstes. Markus 7, Vers 19. Da geht es über etwas, was Jesus gesagt hatte. Und dann, damit erklärte er alle Speisen für rein. Der Jesus, der eben sagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, das war Paulus, aber der gesagt hat, das Gesetz, das bleibt, davon wird nichts vergehen, bringt an einer anderen Stelle eine Lehre und alle merken, oh, dann kann man ja alles essen. Also auch das, was durch das Gesetz als unrein bezeichnet wurde, ihr erinnert euch, dass das in der Bibel steht. Was ist rein, was ist unrein? Und er erklärt alles für rein, obwohl das Gesetz nicht aufgehoben wird. Was soll nun... Nein, hier. 1. Johannes 2, Vers 4. Johannes, ein Mann der einfachen Worte, des geringen Wortschatzes oder geringeren Wortschatzes. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Also wenn ihr das Sabbatgebot nicht haltet, meint Johannes das, dass ihr ein Lügner seid? Was soll nun das Gesetz, schreibt Paulus an die Galater. Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Wie sollen wir denn den Satz verstehen? Und dann geht es weiter, Epheserbrief. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend, Juden wie Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. In Zeile 72 steht eine Frage. Lasst sie euch durch den Kopf gehen. Lasst uns nicht um Worte an der Stelle streiten. Erfüllen, lösen, erlösen, aufheben, durchstreichen, negieren. Keine Ahnung, was für Wörter es noch alles gibt. Aber Zeile 76, es wäre zu einfach zu sagen, das Gesetz wurde mit Christus aufgehoben. Es gilt nicht mehr. Das wäre zu einfach, weil dann würden wir einige der hier genannten Bibelverse nicht mehr verstehen können. Wie gesagt, ich will um das Wort aufgehoben an der Stelle nicht streiten. Ich versuche das jetzt im Folgenden weiter mit Farbe zu versehen, dieses Schwarz-Weiß-Bild, was ihr momentan vor Augen habt. Wenn Gott das Gesetz zum Zeitpunkt des Todes Christi aufgehoben hätte, wofür liegt dann der Zorn Gottes auf den Menschen? Paulus schreibt deutlich nach dem Tod Christi im Römer 1,18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit ist meiner Meinung nach eine Umschreibung der 10 Gebote. Denn die ersten Gebote auf der ersten Tafel beziehen sich auf meine Beziehung zu Gott. Und die zweite Tafel bezieht sich auf meine Beziehung zu anderen Menschen. Und das könnte Paulus gemeint haben, wenn er hier von Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit redet, wie dem auch sei. Worüber ist Gott bitte zornig, wenn am Kreuz das Gesetz in der Luft zerrissen wurde? Brauchen wir doch die Gnade gerade deswegen, weil das Gesetz immer noch gilt und wir es nicht erfüllen können? Andersrum betrachtet, damit der Gedanke klar wird. Wenn wir sagen, dass Christus sterben musste, um so Vergebung für uns Sünder zu erwirken, und das sagen wir hoffentlich in jedem evangelistischen Gespräch und beim Brotbrechen denken wir das auch. Du musstest sterben, damit ich gerecht werden kann. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn wir das Gesetz als erledigt oder aufgehoben bezeichnen? Hätte Gott nicht einfach das Gesetz aufheben können und so seinem Sohn den schlimmen Tod und in gewisser Hinsicht die noch schlimmere Zeit auf der Erde ersparen können? Gott spricht vom Himmel und schickt seine Erzengel oder seinen Erzengel los. Das Gesetz gilt ab heute nicht mehr. Ab dem Moment gäbe es keine Ungerechtigkeit mehr, so die Denkweise. Also bräuchte Christus nicht sterben, wäre doch deutlich bequemer gewesen. Beweist nicht gerade der Tod Christi, dass das Gesetz noch Menschen verurteilt, also noch wirksam ist? Versuchen wir, Lösungen zu finden. Und wie gesagt, das ist wie so mit dem Fahrrad, die Flaming Skate Langrollern oder mit Inline Skatern, die jüngeren Leute. Wir gucken ein bisschen nach links, wir gucken ein bisschen nach rechts und merken, wir müssen jedes Mal eine Kurve nehmen. Klassischerweise hat man zu der Lösung gegriffen, dass man das Gesetz Gottes in drei Gruppen unterteilt. Zeile 92, Gruppen. Ja, das Gesetz ist schwierig. Aber man könnte ja sagen, es gibt A, das Zivilgesetz. Also alle Regelungen, die wir im Alten Testament finden, zum Beispiel so Schadensersatzansprüche, was ist, wenn ein Mann und ein anderer Mann sich streiten, dabei eine Schwangere stoßen und sie Schaden erleidet, was muss dann passieren? Das sind so Gesetze, mit denen ihr euch rumgeschlagen habt in der Bibellese. Gelten diese Dinge noch oder gelten sie nicht? Man sagt, das Mose-Gesetz unterteilt man im Zivilgesetz, B, Zeremonialgesetz, da sind diese ganzen Opferdinger drin und diese Reinigungsgesetze. Und dann gibt es noch dieses Sittengesetz oder Moralgesetz. Sitte und Moral sind eigentlich austauschbare Begriffe. Man kann eigentlich Ethik auch noch mit reinpacken. Nehmt mal alle drei Wörter in einen Begriff und Philosophen werden die Hände über den Kopf zerschlagen. Aber für uns reicht das. Und dann stellt man klar, nachdem man diese Unterteilung gemacht hat, das Zivilgesetz gilt nicht mehr, da wir nicht mehr in einem theokratischen Staat leben. Gott regiert dieses Land nicht, sondern dafür hat er eine Regierung eingesetzt. Schuld ist Israel, die haben sich damals einen König gewünscht und ab dem ging das so weiter. Heute ist es Sache des Staates, Römer 13, die Regierung hat ein Schwert bekommen, um für Ordnung im Land zu sorgen und deswegen erlassen die Regierungen ein bürgerliches Gesetzbuch oder Zivilgesetzbuch, wie es in der Schweiz heißt, Da muss sich die Bibel nicht mehr darum kümmern. Diese Dinge sind an die jeweilige Landesregierung übertragen. Und wenn die Gesetze schlecht sind, dann werden die Regierungen von Gott dafür bestraft werden. Aber da gilt das alttestamentliche Zivilgesetz nicht mehr. So die Meinung. Das Zeremonialgesetz, da liest man sehr gerne den Hebräerbrief und sagt, das ist alles in Christus erfüllt. Indem Christus ein für alle Mal starb, sind diese Gebote, die sich um die Zeremonien drehen, hinfällig. Aber gerade das Moralgesetz, daran können die Menschen erkennen, was Gott gut und was er böse findet. Und dieses Moralgesetz gilt weiterhin. Das wäre doch eine Lösung. Also opfern müssen wir nicht mehr. Das ist gut. Dafür ist der Teppich total ungeeignet, wenn hier Blut drüber läuft. Aber Lukas umbringen darf ich leider nicht. Dumm hier laufen. Wäre noch eine Lösung sozusagen. Ne? Das teilen wir so ein und dann klappt das. Jetzt kommt die Kurve. Als Problem taucht auf, Mose macht diese Unterscheidung von Gruppen von Gesetzen nicht. Und er kletterte auf den Berg Sinai und empfing das Moralgesetz, ging runter und verkündete es. Er ging erneut auf den Berg Sinai, der Herr erschien ihm in einer Wolke und er erfuhr das Zeremonialgesetz und Mose schrieb das Zeremonialgesetz auf. Haben wir nicht. Wir finden das überhaupt nicht. Und dabei hat Mose so viel geschrieben. Also das hätte er uns doch echt leicht machen können, indem er mal kurz einen Kommentar fallen lässt. Auch in der Predigt macht er das nicht. Also 5. Mose. Nirgendwo ist diese Aufteilung da. Und dann müsst ihr als bibeltreue Denker sagen, halt, da kommt mir eine Theologie entgegengehopst. Klingt nett. Und wo steht das in der Bibel? Nicht, dass alles, was nicht wörtlich in der Bibel steht, ist falsch. Aber da würde ich zumindest sagen, es könnte sein, dass ein Mensch der Bibel jetzt etwas oktroyiert, etwas aufdrückt, was die Bibel gar nicht sagt. Das Problem ist die Einteilung, so plausibel und praktisch sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Zivilgesetz, Zeremonialgesetz, Moralgesetz. Die bringt in der genauen Grenzziehung seine Probleme, wie einige Beispiele erläutern sollen. Seite 4. Ehebruch ist klar eine moralische Angelegenheit. 5. Mose 22, 22. Jeder würde dem zustimmen. Ehescheidung ist auch eine moralische Frage. Darf man oder darf man nicht? Worunter aber fällt der Scheidebrief, den die Bibel immer wieder erwähnt? Ist das nicht ein juristisches Ding? Ein Formular, was ausgefüllt werden muss, damit die Frau nachher anderen gegenüber nachweisen kann, ich bin keine untreue Frau, sondern mein Mann hat mich entlassen? Also, wie ist denn das? Gilt das noch? Auch unterlassene Hilfeleistung, 5. Mose 22, Vers 1, ist eine moralische Angelegenheit. Selbst das Anbringen eines Zaunes auf einer Dachterrasse fällt noch unter den Begriff moralisch. Aber was ist mit der Anweisung über eine Frau, die Männerkleidung trägt, Vers 5? Dieses Gesetz kann man weder dem Zivilrecht noch der Hygiene, auch nicht dem Zeremonialrecht zuordnen. Ist es moralisch? Wenn ja, was ist mit der Aussaat zweier verschiedener Samen auf einem Stück Land? Vers 9. Oder dem Anbringen von Quasten an Kleidern. Vers 12. Selbst bei den 10 Geboten haben manche Schwierigkeiten. Ist das Sabbatgebot ein zeremonielles oder ein moralisches Gebot? Das Problem bleibt bestehen. Mose hat die Gesetze nicht in klare Kategorien eingeteilt. Das heißt, spätestens wenn wir uns über eine konkrete Frage streiten, kommen wir mit dieser Formel auch nicht weiter. Eine alternative Lösung. 127. Manch einer argumentiert, dass das mosaische Gesetz Bestandteil eines Bundes mit Israel war. Haben wir vorhin auch gehört. Das gilt den Juden. Und das stimmt. Ich habe euch vorhin drauf getrimmt zu sehen, am Berg Sinai oder am Berg Horeb wollte Gott mit den Hebräern einen Bund schließen. Und die Vertragsbedingungen waren die Gebote. Und jetzt will Gott wieder diesen Bund schließen oder erneuern, 5. Mose. Und es werden wieder die Vertragsbedingungen erwähnt. Wir sind keine Juden. Also zumindest kenne ich, weiß ich das nicht, ob einer das von euch ist. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Gott schloss mit Israel einen Bund und legte diesem Volk bestimmte Regeln auf. Da die neutestamentliche Gemeinde nicht Israel sei, jetzt nehme ich mal bestimmte Lehrmeinungen aus der Brüderbewegung, der älteren Brüderbewegung mal kurz raus, untersteht sie auch nicht dem mosaischen Bund. Schließlich erfahren wir auch nicht wörtlich die Segnungen, die diesem Bund zugrunde liegen. Bei mir fließt kein Milch und Honig in meiner Wohnung, zum Glück. Vom AT her gelten daher nur noch jene Regeln, meinen die Leute, die auch im Neuen Testament wiederholt werden. Also zum Beispiel von den 10 Geboten, alle bis auf das Sabbatgebot. Könnt ihr euch die Tabelle kurz angucken? Caroline, du hast die Tabelle auch in deiner Bibel, das ist nämlich aus dieser Studienbibel rauskopiert. Da sagt man, okay, ist ja schön, dass es im Alten Testament steht, aber es ist im Neuen Testament wiederholt und deswegen gilt es. Und ich denke, da ist was dran. Wenn es im Neuen Testament steht, dann sollten wir zumindest sagen, okay, das gilt auf jeden Fall. Wir kommen damit recht nahe, Zeile 136, an den moralischen Willen Gottes heran. Dieser moralische Wille Gottes ist unveränderlich, während die anderen Regelungen durchaus Änderungen unterworfen werden können, so wie Eltern ihren größer werdenden Kindern auch unterschiedliche Regeln auferlegen. Mit Sicherheit hat Gott einen unveränderlich moralischen Willen. Er heißt heute nicht das für böse, was er vor 100 Jahren für gut geheißen hat. Denn unser Gott ist ein zuverlässiger Gott, ein Fels, auf den wir uns verlassen können. Er ändert sich nicht. Seine Moralvorstellungen sind Ausdruck seiner Persönlichkeit. Würde sich seine Moralvorstellung ändern, würde sich seine Persönlichkeit ändern. Wenn ich zu einem Polytheisten würde, also einer, der viele Götter anbetet, wenn ich zu einem Polygamisten würde, also der mehrere Frauen hat, wenn ich zu einem Dieb würde, wenn ich zu einem Mörder würde, und jetzt packt noch 5 weitere Sachen rein, und dann sagt Ansgar, ich habe mich nicht geändert, würde ich sagen, natürlich hast du dich geändert. Deine Moral hat sich geändert, deine Person hat sich geändert. Gott ist unveränderlich, deswegen ändert sich seine Moral nicht. Bestimmte Regeln, wie er mit Menschen umgeht, mal macht das so, mal macht das anders. Ich gehe mit Katharina auch anders um, als mit meiner 3-jährigen Amy. Mit Sicherheit hat Gott diesen unveränderlichen moralischen Willen. Und wenn Gott diesen moralischen Willen hatte, dann drückt er sich natürlich auch, neben anderen Dingen, im mosaischen Gesetz aus. Natürlich auch in den 10 Geboten. Aber dieser moralische Wille war aber auch schon vorher vorhanden. Bei Adam, bei Noah, bei Abraham. Und deswegen besteht dieser moralische Wille auch noch weiterhin für die neutestamentliche Gemeinde. Problematisch bleibt aber weiterhin die Frage nach der Bedeutung des Gesetzes. Worunter Jesus und Juden gleichsam eben nicht nur die 10 Gebote, sondern die Tora, also die 5 Bücher Mose, verstehen. Immerhin heißt es, und das muss für uns alle gelten, in 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift, und damit ist zuerst das Alte Testament gemeint, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift, nicht nur die Schriften der Apostel. Inwiefern kann der Schrift aus aller Schrift diesen Nutzen ziehen? 150 Nutzen. Wie kann der Schrift aus aller Schrift, wie kann der Christ aus aller Schrift diesen Nutzen ziehen, wenn angeblich das alttestamentliche Gesetz überholt ist und nur noch das Neue Testament bedeutend ist? Wie kann 1. Mose bis 5. Mose mir zur Unterweisung, zur Überführung, zur Rechtweisung dienen, wenn es nicht mehr gilt? Ich habe euch angekündigt, dass ich euch heute mit Zitaten erfreuen möchte. Ich weiß nicht, ob es euch erfreut. Wolle mag altes Deutsch. Hat sich schon mal von mir ein Buch ausgeliehen. Richtig. Bengel war das, ne? Ja, Albrecht Bengel. Ich habe auch ein bisschen Fable für Sprache grundsätzlich und für altes Deutsch und dann noch ein Sütterlin-Gesetz oder ein altdeutscher Schrift. Das ist irgendwie schön. Das ist eine Macke von mir. Das müsst ihr nicht machen. Ich habe es euch deswegen in moderner Schreibweise abgetippt. Aber ich finde es manchmal ganz interessant zu sehen, dass die Leute, die vor ein paar Jahrhunderten gelebt haben, sich genau mit den gleichen Fragen rumgeschlagen haben wie wir. Sie benutzen nicht die Wörter geil und cool, aber die Fragen sind die gleichen. Und auch Martin Luther hat sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen müssen. Wir bedenken daran, dass Martin Luther einer der Reformatoren waren, die raus aus der katholischen Kirche gegangen sind, weil sie vieles in der katholischen Kirche für schlecht hielten. Luther schreibt in dem Werk von der Freiheit eines Christenmenschen, wie geht das aber zu, dass der Glaube allein kann fromm machen und ohne alle Werke zu überschwänglichen Reichtum geben, so doch so viele Gesetze, Gebote, Werke und Weisen uns vorgeschrieben sind in der Schrift. Ich halte kurz an, ich weiß nicht, ob das jeder immer so schnell versteht, weil es eine andere Ausdrucksart ist. Wir haben so viele Gesetze in der Bibel, wie soll es dann klappen, dass wir ohne Werke, also ohne das Halten dieser Gesetze fromm werden. Nur aus Glauben. Und das war das Ding, was er tatsächlich mit anderen Reformatoren zusammen laut verkündet hat. Nicht durch das Halten von Gesetzen und Werken wird man gerecht, sondern durch den Glauben. Und er fragt hier, wie soll das klappen, wenn wir das Gesetz haben? Hier ist fleißig zu merken und ja, mit Ernst zu behalten, dass allein der Glaube ohne alle Werke fromm, frei und selig machet. Zeile 158, fromm. Wie wir nachher, hernach, mehr hören werden. Und ist zu wissen, dass die ganze Heilige Schrift wird in zweierlei Worte geteilt. Welche sind? Gebote oder Gesetze Gottes? Oder Verheißungen oder Zusagungen? Die Gebote lehren und schreiben uns von mancherlei guten Werken, aber damit sind sie noch nicht geschehen. Sie weisen wohl, sie helfen aber nicht. Lehren, was man tun soll, geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, angeordnet, dafür gegeben, dass der Mensch darinnen sehe sein Unvermögen zu dem Guten und lerne an sich selbst zu verzweifeln. Und darum heißen sie auch das Alte Testament und gehören alle ins Alte Testament. Wie das Gebot, du sollst nicht böse Begierde haben, beweiset, dass wir allesamt Sünder sind und kein Mensch vermag zu sein ohne böse Begierde. Das ist das 10. Gebot, lass dich nicht gelüsten, heißt es heute. Ja? Dass wir allesamt Sünder sind und kein Mensch vermag zu sein ohne böse Begierde. Er tue, was er will, woraus er lernet, an sich selbst zu verzagen und anderswo zu suchen Hilfe, dass er ohne böse Begierde sei und also das Gesetz erfülle durch einen anderen, was er auch aus sich selbst vermag, nicht vermag. Also sind auch alle anderen Gebote uns unmöglich. Was hat er eigentlich gesagt? Nicht die ganzen Sermonen, das ist altdeutsch für Predigt, sondern welchen Nutzen hat seiner Meinung nach das Gesetz? Zusammenfassen. Ist das eine Meldung oder ist das eine gymnastische Übung? Okay, dann mach die Bewegung zu Ende und dann versuch langsam und deutlich zu sagen.
Dem Menschen seine Sündhaftigkeit zu zeigen.
Dem Menschen seine Sündhaftigkeit zu zeigen. Stimmt ihr dem zu? Ergänzt ihr das? Ja.
Ja, dass man merkt, dass man es einfach nicht schaffen kann.
Ja, dass man es nicht schaffen kann. Also Sündhaftigkeit und man schafft es nicht. Lasst es so stehen. Könnt ihr hinschreiben, wenn ihr möchtet. In euren Worten. Er hat im Grunde genommen das, was Sabine gerade ausgedrückt hat, hat er noch deutlicher, emotionaler formuliert, dass man verzweifelt, dass man verzagt. Wie soll ein Mensch das schaffen? Das ist ein ganz interessanter Nutzen, oder? Schauen wir uns seinen Kollegen an. Ihr habt ja den Video gesehen, Luther und Calvin. Beides Reformatoren, haben sich persönlich nie getroffen, haben auch teilweise unterschiedliche Linien gehabt bei allen Gemeinsamkeiten. Calvin sagt, dass das Gesetz einen dreifachen Gebrauch hat. In seinem Lehrwerk Institutio, darüber habt ihr in dem Video vielleicht gehört, stellt er oder arbeitet er einen dreifachen Gebrauch des Gesetzes heraus. Zeile 180, dreifachen. Und zusammengefasst, das geht bei ihm über mehrere Seiten, sagt er, das Gesetz ist Spiegel, Riegel und Regel. Er hat ja ursprünglich in Französisch geschrieben, ich kann kein Französisch, aber auf Deutsch finde ich das schon mal, das ist griffig. Das ist eine Zusammenfassung. 10 Seiten Institutio auf Spiegel, Riegel und Regel runtergebrochen. Dadurch kapiert es bloß keiner mehr. Spiegel, Zeile 183. Wir erkennen Gottes Gerechtigkeit und unsere Ungerechtigkeit. Römer 3, 20 sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Calvin, so ist also das Gesetz einem Spiegel gleich, in dem wir unsere Ohnmacht und aus ihr unsere Ungerechtigkeit, wiederum aus diesen beiden, unsere Verdammnis erblicken sollen, so wie uns ein Spiegel die Flecken und Runzeln unseres leiblichen Angesichts vor Augen hält. Klingt also ziemlich nah an dem dran, was Luther geschrieben hat oder was ihr ihm rausgearbeitet habt. Auch wenn dies eine der Aufgaben des Gesetzes ist, soll uns das nicht in Verzweiflung und trostlos ins Verderben stoßen. Zeile 189, Verzweiflung. Wir sollen verzagen und verzweifeln, wie Luther es gesagt hat, aber wir sollen nicht in dieser Verzagnis bleiben. Ist jetzt mein Satz, das kommt nicht von Calvin. Spätestens seit Christus wissen wir, dass es nämlich einen Ausweg gibt. In diesem Sinn ist das Gesetz evangelistisch, weil es zu Christus hintreibt. Da ist das Reden Gottes. Das und das und das und das und das und 600 weitere, das listet er auf. Und ich sage, wie soll ein Mensch das schaffen? Mein Herz ist ganz anders gebaut. Hilfe, ich brauche Hilfe. Und das treibt, so der Ansatz, zu Christus hin und sagt, hilf mir. Und in diesem Sinne ist es evangelistisch. Aber, Zeile 193, lasst uns nicht zu schnell nach der Erlösung greifen. Zuvor lehrt uns das Gesetz, vor Gottes Gerechtigkeit zu erzittern. Etwas, was in der heutigen Zeit schnell verloren geht. Der Glaubende erkennt, dass er Gott nicht dient, wie er soll. Ja, wie viel mehr, dass ein unendlicher Abstand ihn trennt von dem heiligen Gott, den er aber doch schon liebt. Das Gesetz zeigt uns, was Gott von uns verlangt. Und siehe da, wir stehen unendlich dahinter zurück. Eine große Leere empfindet der Mensch. Er wird unzähliger Lücken gewahr. Er beginnt zu beben vor das Wort des Herrn, Jesaja 66, 2. Gottes Heiligkeit brennt ihm auf die Seele. Eine Kluft öffnet sich vor ihm, in welche alle seine guten Werke versinken. Mein Traum wäre, dass ihr diesen Text an der Seite markiert und den euch irgendwann für eine stille Zeit vornehmt. Das ist ein Nutzen, den das Gesetz hat, dass ich erkenne, ey toll, Ansgar, du hast eine Gemeindebibelschule geschafft heute wieder. Die Leute haben dir eine 2 oder eine 3 gegeben in der Note. Oder dass du sagst, Mensch, wunderbar, jetzt habe ich endlich mit meinem Nachbarn ein evangelistisches Gespräch geführt, was ich mir seit Jahren wünsche. Und dann gucke ich auf das Gesetz und merke, was Gott eigentlich von mir erwartet. Und da tut sich diese Kluft auf und all meine guten Werke verschwinden in diesem Ding. Und ich traue mich noch nicht mal runter zu gucken, weil mir schwindelig wird. Ehrfurcht vor Gott zu gewinnen, zu merken, wie heilig er wirklich ist. Und dass die Aufforderung 3. Mose, die wir gelesen haben, seid heilig, denn ich bin heilig, das ist ein Riesenabstand. Und das brauchen wir immer wieder. Das macht uns klein und das ist wahre Demut, wenn man das einsieht. 202, der Riegel. Also eben hatten wir den Spiegel, jetzt kommt der Riegel. Das Gesetz schränkt Sünde ein. Zeile 203, das Gesetz ist zwar kraftlos, Menschen vom Sündigen abzuhalten, verfehlt aber sein Ziel dennoch nicht. Das Gesetz dient, um dem großen Überhandnehmen der Sünde zu wehren. Auch wenn sich sein Herz durch das Gesetz nicht ändert, werden dem Menschen doch Zügel angelegt. Nicht jede Bosheit, die er sich ausdenkt, führt er auch aus. Das macht sie nicht besser vor Gott, für den zum Beispiel Ehebruch und Mord nicht erst bei der Ausführung, sondern bereits im Keim in der Gedankenwelt beginnen. Aber er schützt in äußerer Hinsicht andere. Für die menschliche Gemeinschaft ist dies ein enormer Nutzen des Gesetzes. Gäbe es das Gesetz nicht, würde ich vielleicht Dinge tun, weil ich sie cool finde. Oder weil ich Lust drauf habe, im biblischen Sinne Lust. Und andere werden geschützt, weil es das Gesetz gibt. Ich habe die Lust vielleicht immer noch in meinem Herzen, etwas zu tun, zu stehlen zum Beispiel. Aber weil es da dieses Gesetz gibt, mache ich es vielleicht nicht. Und damit werden andere geschützt. Das ist dieser Riegel. Dem extremen Ausbrechen der Sünde wird ein Riegel vorgeschoben. Sünde wird nicht verhindert. Und erst recht nicht im Herzen. Einige bezeichnen dies auch als die politische Funktion des Gesetzes. Durch moralische Maßstäbe wird eine Gesellschaft zusammengehalten. Wenn moralische Maßstäbe verloren gehen, geht es mit einer Gemeinschaft oder einem Volk abwärts. Assoziiert ihr da irgendwas? 11 Milliarden US-Dollar wurden von den amerikanischen Staaten, von den Vereinigten Staaten von Amerika nach Deutschland an die Deutsche Bank AG überwiesen, weil die klug genug waren, sich zu versichern gegen bestimmte Geschäfte, die sie treiben. Und wer zahlt die 11 Milliarden? Der amerikanische Steuerzahler. Aktuelle, Zeile 215. Aktuelle Ereignisse im weltweiten Wirtschafts- und Finanzwesen zeigen, wie sehr der Werteverfall allen schadet. Es ist bezeichnend, dass das Ethikinstitut einer freien theologischen Hochschule in Gießen sich vor Jahren zum Ziel setzte. Das Institut für Ethik und Werte bietet angesichts dieser Herausforderungen Orientierungshilfe an. Ziel ist eine Rückbesinnung auf christliche Werte, die unsere Gesellschaft über Jahrhunderte geprägt und getragen haben. Aber nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart bieten christliche Werte eine tragfähige Lebenshilfe für ein ethisch verantwortbares Handeln und stellen damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunft dar. Ethiker. Wunderbar, Professor. Nee, Professor, nicht Dr. Holthaus. Aber wir merken das. Wenn die Leute gierig sind und eigentlich nur darauf aus sind, möglichst selbst zu verdienen, muss ja irgendwo das Geld herkommen. Also leidet irgendjemand anders darunter. Würden christliche Werte, Klammer auf das Gesetz, Klammer zu, gehalten werden, dann wäre das nicht so schlimm. Je mehr man sich aber von christlichen Werten verabschiedet, desto schlimmer wird es. Ein Riegel. Das Gesetz ist ein Riegel. So, wir sind auf Seite 7, ihr Lieben. Nach reformierter Auffassung gelten diese beiden Gebräuche, Spiegel und Riegel, für alle Menschen. Und in diesem Sinne sei das Wort von Paulus zu verstehen. Es kommt ein kompliziertes Wort, aber das müsst ihr noch ertragen. Wir haben nur noch anderthalb Seiten. Schafft das bitte noch. Galater 3, 24 ist ein wunderbares Wort. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das ist immer schön, wenn man passende Bibelstellen zu einer theologischen Frage hat. Wofür ist das Gesetz? Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus geworden. Ach ja, schön. Danke. Was heißt das jetzt? Und hier möchte ich euch einen kleinen Punkt bringen. Dieses Wort Zuchtmeister ist ganz missverständlich. Ich verstehe unter Meister den Kfz-Meister, den Bäckermeister, den Handwerksmeister, den Tischlermeister. Und das, wovon hier die Rede ist, ist genau das Gegenteil von irgendeiner hochstehenden Persönlichkeit. Dieser Zuchtmeister, auf Griechisch Pädagogos, der hört das Wort Pädagoge raus, ja, aber auch der ist gebildet. Dieser Pädagogus war ein Sklave. Der Sklave hatte eigentlich nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass der Sohn lernt. Der durfte ihn sogar schlagen, um dieses eine Ziel zu erreichen. Er musste ihn begleiten auf dem Weg zum Lehrer und ihn schützen vor irgendwelchen Angriffen in der Stadt. Das war die Aufgabe. Er selbst hat also nicht gelehrt. Er ist kein Lehrer. Was man schnell versteht, Zuchtmeister, das Gesetz lehrt dich was, sondern es hatte eigentlich nur eine Aufgabe. Los! Heute würde man sagen, das Ordnungsamt. Weil das Ordnungsamt holt den Schüler von zu Hause ab, wenn der wiederholt schwänzt. Wenn ich nicht glaube, Zeile 237, dass ich verloren bin, werde ich auch keinen Retter wünschen. Zeile 237, das Wort Retter bitte ergänzen. Wenn ich nicht glaube, dass ich verloren bin, werde ich mir auch keinen Retter wünschen. Aber wenn ich weiß, dass ich völlig verdreckt bin und unfähig zu tun, was ich will, werde ich einen Retter suchen und ihn freundlich empfangen. Das ist die Erziehungsarbeit, die das Gesetz leistet und die uns zu Christus treibt. Das Gesetz ist für den Sünder eher wie der Fahrer des Schulbusses oder die des Ordnungsamtes, das den Schulschwänzer zum Unterricht bringt. Das Gesetz bringt den Sünder zu Christus. Also, wenn ihr das Gesetz lest in 5. Mose, dann dürft ihr erschrecken, wie heilig Gott ist und wie unheilig ihr seid. Aber nicht in die Grube der Verzweiflung fallen, sondern sich tatsächlich sagen, okay, die Aufgabe des Gesetzes ist, mich jetzt zu Christus zu treiben. Deswegen ist das gar nicht so eine blöde Sitte, nur nach der Bibellese zu beten. Sondern man liest, man merkt, auweia, ist die Lücke groß. Lücke ist das falsche Wort, ist der Graben groß. Graben ist das falsche Wort. Sind die Unweiten zwischen Gott und mir groß? Unweit ist auch ein falsches Wort. He? Und dann zu sagen, Christus, hilf mir. Und das Wissen zu haben, er hat es auch getan. Er hat geholfen, A, die Schuld wegzutun, andererseits durch den Geist, der als Nachfolger Christi auf Erden ist, in uns und zu verändern hin zu dem, dass wir werden, wie das Gesetz es will. Und damit kommen wir zur Regel, dem dritten Gebrauch nach Calvin oder der reformierten Kirche. Für Gläubige. Für uns Christen, Zeile 245, ist das Gesetz Ermahnung. Nicht, um mit der Verdammnis zu drohen. Ute, wenn du dieses Gebot nicht einhältst, dann kommst du in die Hölle. Dein Pulli sieht mir aus, als ob da schon Kunststoffe mit drin sind. Das ist kein reiner Baumwollpulli. Also, tut mir leid. Zieh das Ding aus. Verbrenne es hier auf dem Altar Gottes oder du wirst die Ewigkeit nicht sehen. So ist nicht die Aufgabe. Erfüllt. Das ist erfüllt. Sondern um an Unvollkommenheit zu erinnern und die Trägheit zu bannen. Wir lesen es und sagen, auweia. Am Sittengesetz oder Moralgesetz erkennen wir, dass, wie Gott denkt und urteilt. Und wir richten uns und unsere Gewissen daran aus. Für den Christen hat das Gesetz also die Funktion eines Scheinwerfers. Vergleiche Psalm 119, 105. wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so weiter. Scheinwerfer, Zeile 249 Scheinwerfers. Es zeigt dem Christen den Weg, den er gehen muss, um Christus ähnlicher zu werden und damit seiner Bestimmung zu entsprechen. Johannes schreibt, folgende Botschaft haben wir von ihm gehört. Und geben Sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes, Jesus, macht uns von jeder Sünde rein. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Dies ist somit der erzieherische oder geistliche Gebrauch des Gesetzes. Je ähnlicher wir Christus werden, desto mehr Erfüllung finden wir. Geht es euch nicht auch so, wenn ihr sündigt, dass ihr merkt, Mist? Und dass wenn ihr merkt, Mensch, vorhin, da gab es die Chance zum Sündigen, irgendjemanden, war richtig im Grund, um Boden zu stampfen, weil er sich unmöglich verhält. Und Gottes Geist hat euch die Kraft gegeben, nicht so auszufallen, sondern in Freundlichkeit, in Sanftmut, mit Ertragen auf jemanden zuzugehen. Wie das erfüllend ist, nicht das Sündigen erfüllt uns, das gibt uns einen kurzfristigen Kick, sondern immer mehr so zu werden und am eigenen Leib zu erleben, wie Christus in uns Form oder Figur gewinnt, das erfüllt. Zeile 259, das ist das, was Jakobus das Gesetz der Freiheit nennt. Nur jemand, der sich an die Spielregeln hält, kann sich an einem Spiel erfreuen und das Spiel gewinnen. Nur derjenige, der ein Produkt erwirbt und sich nach den Gebrauchsanweisungen des Herstellers richtet, wird auch, Zeile 263, Freude daran haben. Das, was bei 265 steht, könnt ihr als Hausaufgabe machen, wenn ihr möchtet. Ich würde mich ohnehin freuen, wenn ihr vielleicht bei der einen oder anderen Sache die Skripte später nochmal lest. Ich gehe jetzt die Zusammenfassung durch, das sind 7 Punkte und danach lese ich euch noch 2 Bibeltexte durch und dann sind wir fertig. Ich denke, wir brauchen da 3-4 Minuten für. Ein Versuch der Zusammenfassung. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, Römer 7,12, wenn man seine Zielsetzung berücksichtigt. Erklärt über Gottes Willen, also es müsste es heißen, es klärt über Gottes Willen auf, Römer 3,20. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es zeigt damit dem Menschen, dass er wegen der Übertretung des Gesetzes ungerecht ist und daher bestraft werden wird. Hierin ist das Gesetz evangelistisch, weil es zu Christus hinführt, der als einziger Vergebung bewirken kann. Gepredigt wird in der Apostelgeschichte 13,38, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet. Das Gesetz kann weder rechtfertigen, also gerecht sprechen, noch gibt es die Kraft, es zu erfüllen. Augustin schreibt, fehlt die Gnade des Heiligen Geistes, so ist das Gesetz nur da, um anzuklagen und zu töten. Das ist überhaupt kein Makel des Gesetzes. Zur Rechtfertigung wurde es schlicht nicht geschaffen. Zeile 284, geschaffen. Das war nie die Aufgabe des Gesetzes und deswegen erfüllt das Gesetz diese Aufgabe auch nicht. 285, Rechtfertigung ist somit nur durch Glauben möglich, nicht durch das Halten des Gesetzes. Der Gerechtfertigte ist für das Gesetz tot. Das heißt, wenn das Gesetz anklopfen will, reagiert keiner mehr. Das Gesetz kann mit seinem verdammenden Urteil den Gerechtfertigten nicht mehr erreichen. Christus hat für den Gerechtfertigten die Forderung des Gesetzes erfüllt. Was ist die Forderung? Die Forderung des Gesetzes ist nicht etwa Opfer, Werke und dergleichen. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat Christus bewirkt und damit das Gesetz auch erfüllt. Gott ist zufrieden mit euch, wenn ihr Christen seid. Das Gesetz ist erfüllt. Christus hat es erfüllt. Wann immer also das Gesetz sich meldet, können wir antworten, Forderung durch meinen Retter erfüllt. Für dich gibt es mich nicht mehr. Wenn sich aber der Herr meldet und fragt, folge mir nach, dann sage, das ist richtig. Wie bist du? Und dann schaue in das Wort Gottes und erkenne darin ihn. gewesen. Vielleicht habt ihr euch das gemerkt. Durch das Moralgesetz oder durch die moralischen Willen Gottes stellt Gott sich in seiner Person dar. Und dem wollen wir ähnlich werden. Zwei Zitate, einmal aus dem Neuen und aus dem Neuen Testament als krönenden Abschluss. Und danach möchte ich einen Bruder bitten zu beten und auch für das Essen zu danken. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Reich, dass der Himmel regiert, als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in der neuen Welt Gottes hochgeachtet sein. Psalm 119, das Preislied, also der Worship-Song über das Wort Gottes. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Es füllt mein Denken den ganzen Tag. Wie köstlich sind deine Worte im Mund. Wie Honig munden sie mir. Deine Weisungen sind mir kostbarer Besitz für alle Zeit und große Freude für mein Herz. Selbst in Stunden der Nacht liege ich wach und sinne nach über dein Wort. Die Weisung aus deinem Mund gilt mir mehr als Berge von Silber und Gold. Deine Ordnungen sind mir wie ein Lied, solange ich Gast in dieser Welt bin.